Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wir hatten ja das letzte Mal in der Folge 106 Teil 1 eines Vortrags, den ich vor einigen Monaten gehalten habe zum Thema Strafverfahren. Heute gibt es Teil 2 und da unter anderem eine sehr interessante Geschichte, wie es denn passieren kann, dass man als Angeklagter nicht verurteilt wird, weil der Richter in Rente oder in Pension geht. Dazu jetzt viel Spaß zum Teil 2.
Also, deswegen hinreichender Tatverdacht, den bräuchte man für die Klagehebung, dringender Tatverdacht bräuchte man für diese U-Haft-Geschichte. Dann wären wir also hier in dem Bereich, wo der Staatsanwalt dann auch das eben nach Rücksprache mit dem Richter anordnen könnte. Am Ende dieses Zwischenverfahrens muss jetzt der Staatsanwalt entscheiden, was er jetzt mit diesem Ermittlungsverfahren macht. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Was hat er jetzt für Möglichkeiten?
Einstellen.
Er kann das Verfahren einstellen wegen Geringfügigkeit. Er kann das Verfahren einstellen wegen Geringfügigkeit gegen Auflage, zum Beispiel 500 Euro ins Tierheim. Er kann das Verfahren einstellen wegen Mangel an Beweisen.
Oh, ist keine Straftat zu erkennen.
Ja, es ist keine Straftat zu erkennen. Kann ja hier die Staatsanwaltschaft als Bürger ja schön beschäftigen. Die müssen ja ermitteln. Also ich kann jemanden anzeigen wegen einer Straftat, die es überhaupt nicht gibt. Dann muss der Staatsanwalt ermitteln und dann stellt er das Verfahren ein, weil gar keine Straftat vorliegt. Und im für den Staatsanwalt in Anführungszeichen Idealfall würde jetzt hier eine Anklage erheben. Und jetzt wechseln wir die Seite. Bisher Polizei, Staatsanwaltschaft waren wir ja bei der Exekutive und jetzt gehen wir in die Judikative rüber. Das heißt, am Ende dieses Zwischenverfahrens prüft jetzt ein Richter, ob das, was der Staatsanwalt hier sagt, sinnvoll ist. Ob nach dem, was der Staatsanwalt behauptet, nach dem, was der Staatsanwalt für Beweise vorlegt, ob das Sinn macht, darüber eine Hauptverhandlung zu machen. Der Richter könnte das auch ablehnen und sagen, völliger Blödsinn. Dann muss er es natürlich entsprechend begründen. Und dann könnte, will ich jetzt auch nicht zu tief eingehen, dann wieder der Staatsanwalt dagegen Beschwerde einlegen, dann wird es wieder vom höheren Richter geprüft und so weiter. Aber der Normalfall wird der sein, dass der Richter sagt, okay, macht Sinn, könnte zu einer Verurteilung erlangen, eben dieser hinreichende Tatverdacht. Und dann ist das Ganze auf der Richterseite. Also bisher waren wir auf der Exekutive, Polizei, Staatsanwalt, jetzt sind wir in der Judikative, Gericht. In diesem Zeitpunkt hat jetzt der Richter zwei Möglichkeiten. Er kann, das ist der Normalfall, jetzt hier ein, in Anführungszeichen, Hauptverfahren anleiern. Es gibt für kleinere Geschichten aber noch eine zweite Möglichkeit. Was gibt es da noch für eine Möglichkeit? Einen sogenannten Strafbefehl. Wenn es um ein Vergehen geht, also bei dem nur in Anführungszeichen Geldstrafe im Raum steht, oder wenn der Angeklagte durch einen Rechtsanwalt verteidigt ist bei einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung, kann das Ganze ohne Hauptverfahren über die Bühne gehen, indem der Richter hier einen Strafbefehl rausgibt. Also Ihnen wird vorgeworfen, Ihren Nachbarn beleidigt zu haben, Strafbefehl 30 Tagessätze, a 50 Euro wegen Beleidigung. Und jetzt hat der, jetzt heißt der Angeklagte, zwei Möglichkeiten. Entweder er akzeptiert diesen Strafbefehl, dann ist die Sache erledigt. Oder legt gegen den Strafbefehl Einspruch ein und dann kommt es zu dem in Anführungszeichen klassischen Hauptverfahren. Bei diesem Hauptverfahren ist es zunächst so, dass der Richter alle Beteiligten ordnungsgemäß laden muss. Wir brauchen den Richter natürlich selber, wir brauchen einen Staatsanwalt, wir brauchen den Angeklagten, wir brauchen gegebenenfalls einen Verteidiger, wir brauchen gegebenenfalls Zeugen, Sachverständige, also alle, die so bei so einem Prozess eine Rolle spielen könnten, die brauchen wir. Und die muss jetzt der Richter ordnungsgemäß laden. Und damit fängt dann auch der Prozess an, die Hauptverhandlung. Nämlich, dass der Richter diese Verhandlung aufruft und schaut, ob wirklich alle Beteiligten da sind. Wenn nämlich einer der Beteiligten fehlt, was passiert dann? Dann kann der Prozess nicht komplett über die Bühne gehen, beziehungsweise er muss verschoben werden. Sie haben vielleicht schon mal den Spruch gehört, vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand. Und genau zu dem Fall habe ich hier ein schönes Beispiel für Sie. Da ist Folgendes passiert. Und zwar waren zwei Türsteher, treffen auf einen Gast. Es ist kurz vor Geschäftsschluss in der Diskothek und dann sagen die Türsteher zu dem Gast, bitte verlass die Diskothek. Der Gast sagt, nee, mach ich nicht, ich will noch auf jemand warten, es kommt zu einer hitzigen Diskussion. Und was man noch dazu sagen muss, der Gast und einer der beiden Türsteher gehören unterschiedlichen Nationalitäten an, die sich gegenseitig nicht mögen. Ja, ich erfinde jetzt einfach mal zwei, sagen wir, der Gast wäre ein Neuseeländer und der Türsteher wäre ein Australier gewesen. Ja, hoffe, wir haben keine Australier oder Neuseeländer da. Nein? Gut, Glück gehabt. Der zweite Türsteher, ein Deutscher, spielt aber für den Fall keine Rolle. Die Türsteher sagen, der Neuseeländer hätte den Australier angegriffen und dann hätten die beiden Türsteher den einfach nur festgehalten, sonst wäre gar nichts passiert. Und der Neuseeländer, der Gast, sagt, nee, 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 das war ganz anders. Plötzlich ist der Australier auf mich los, hat mir einen Kopfstoß gegeben und als ich am Boden lag, haben mich die beiden so lange getreten und geschlagen, bis ich bewusstlos war. Und dafür hat er auch drei Zeugen, nämlich den Neuseeländer 1, den Neuseeländer 2 und völlig überraschend den Neuseeländer 3. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Die Türsteher sagen, haben gar nichts gemacht. Der Neuseeländer sagt, ich wurde so lange getreten und geschlagen, bis ich bewusstlos war. Der Neuseeländer 1 sagt, ja, da war was, da wurde geschlagen, so genau weiß ich aber nicht, da war viel los. Der Neuseeländer 2 sagt, ja, da wurde geschlagen, aber wer jetzt von beiden geschlagen hat, oder mit links oder mit rechts oder mit welchem Fuß, das weiß ich alles nicht. Und der Neuseeländer 3 ist, obwohl er geladen ist, nicht erschienen zu diesem Prozess. Der ist also nicht da. Ich habe den Australier vertreten. Dann frage ich den Neuseeländer, dass er das Opfer in Anführungszeichen, kennen Sie denn die anderen Neuseeländer? Nein, kenne ich, habe ich noch nie gesehen. Es ist reiner Zufall, dass das Neuseeländer sind. Dann frage ich ihn, haben Sie vielleicht die Handynummer von dem, dass wir den anrufen können, ob er noch kommt? Ja, kann ich Ihnen geben. Sage ich, alles klar. Dann sagt der Richter, also mir kommt das alles ganz komisch vor, ich würde das Verfahren gegen diese Türsteher gern einstellen. Na, der Staatsanwalt gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, diese bösen Türsteher, die müssen verurteilt werden. Und dann hat der Richter gesagt, jetzt sind wir da, wo wir eingestiegen sind, das Thema, also ohne den Zeugen 3 verurteile ich hier überhaupt niemanden. Wenn, dann will ich den schon auch noch sehen. Aber, kein Witz, ist wirklich genauso passiert, aber, hat der Richter gesagt, heute ist mein allerletzter Arbeitstag, ich gehe morgen in Rente, macht, was ihr wollt. Stamm ohne Richter da. Ein paar Monate später, selbe noch einmal, neuer Richter, neuer Staatsanwalt. Ich habe wieder den Australier vertreten, aber der Deutsche war nicht mehr angeklagt. Dann sage ich zu dem neuen Richter, was ist denn da los, wieso ist der Deutsche jetzt nicht mehr angeklagt? Dann sagt der Richter, naja, der Deutsche hat inzwischen wegen einer anderen Geschichte 4 Jahre Gefängnis ohne Bewährung gekriegt. Also haben wir das hier gegen ihn fallen lassen. Aber er kommt in einer halben Stunde als Zeuge. Jetzt nicht mehr Angeklagter, sondern Zeuge. Er sagt, ich habe nichts gemacht. Er sagt, ich wurde gedreht und geschlagen. Die sagen, ja, wurde gedreht und geschlagen. So hundertprozentig genau können wir es aber nicht sagen, aber da war was. Und jetzt kommt der Deutsche, jetzt nicht mal als Angeklagter, sondern als Zeuge und sagt, alles völliger Blödsinn. Ich kann auch begründen, warum das alles völliger Blödsinn ist. Diese Diskothek ist einschlägig bekannt. Und weil die einschlägig bekannt ist, steht jedes Wochenende zu den Öffnungszeiten ein Polizeiauto und ein Krankenwagen vor der Tür. Und wenn wir ihn bewusstlos geschlagen hätten, dann hätten seine Kumpel was getan? Hätten den Krankenwagen informiert oder die Polizei oder beides. Haben sie aber nicht. Das hat dann sogar dem Staatsanwalt eingeleuchtet. Also wurde der Austreier nicht verurteilt. Wäre ein halbes Jahr vorher der Zeuge 3 da gewesen, dann hätte es nur Belastungszeugen gegeben, weil er war ja noch Angeklagter. Und dann wären die wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. So, und deswegen der Eingangssatz, vor Gericht und auf hoher See sind sie in Gottes Hand. Weil da vorher keiner weiß, wie es ausgehen wird. Umso wichtiger ist, dass sie sich eben genau darüber Gedanken machen, was sie beachten müssen, wie der Prozess abläuft und was ihre Stellung jetzt als Zeuge in dem Fall sein könnte. Also, der Richter ruft die Sache auf, er schaut, ob alle Teilnehmer da sind, also alle, die für den Prozess relevant sind. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, ist Geschmackssache des Richters, entweder er belehrt alle Zeugen auf einmal und bittet die Zeugen nach draußen. Er könnte auch die Zeugen nach draußen bitten, einzeln reinrufen, einzeln belehren. Machen die wenigsten Richter, weil dann vielleicht wird es noch vergessen und so hat er alles in einem Aufwasch erledigt, Sache vorbei. Aus meiner Sicht persönlich unglücklich, weil jetzt sitzen vielleicht da draußen 2 Stunden lang die Zeugen nebeneinander. Wie hast denn du das gesehen und was erzählst denn du? Und plötzlich erzählen alle das Gleiche. Theoretisch müsste man die Zeugen trennen, lässt sich aber in der Praxis eben nicht durchführen. Ja, aber habe ich schon mehrfach erlebt, dass dann eben Zeugen was erzählen, was sie vorher bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft ganz anders erzählt haben, weil sie jetzt eben am Gang irgendwas gehört haben, ja, das passt und dann erzähle ich das auch. Das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache. So, wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt in so einem Strafprozess? Nachdem die Zeugen draußen sind? Das ist ganz zum Schluss. Also, der Staatsanwalt verließ die Anklage. Am so und so vielen.
Bitte? Dann haben Sie es verkehrt verstanden. Die Staatsanwaltschaft an diesem Beispiel.
Ja.
Da ist ja das Beweisverfahren schon abgeschlossen.
Nein. Sie haben völlig recht. Es ging wieder von Anfang an. Ja, wir haben gesagt, okay. Die Zeugen waren rausgeschickt und dann ist erstmal die Anklage verlesen.
Okay.
Dann, nächster Schritt, der Angeklagte kann sich zu der Anschuldigung, zu den Beschuldigungen äußern. Er muss aber nicht. Was wäre jetzt, wenn der Angeklagte lügt bei seinen Aussagen? Darf er? Hier kommt dann manchmal der Einwand, ja, der macht sich doch dann strafbar wegen Falschaussage. Das sind immer die Teilnehmer, die zu viele schlechte amerikanische Filme schauen. Weil in Amerika sagt auch der Angeklagte unter Eid aus. In Deutschland darf er lügen, bis sich die Balken biegen. Er darf dafür nicht extra belangt werden, dass er lügt. Er muss sich ja nicht selbst belasten.
Er darf sogar zu spät kommen, 15 Minuten. Davon zeuge ich auch nicht. Gibt es einen Bestpreis bis 1000 Euro.
Kommen wir gleich dazu, wenn der Zeuge nicht auftaucht. Also er kann, muss sich aber nicht zu den Anschuldigungen äußern. Danach geht es in die Beweisaufnahme. Und in der Beweisaufnahme haben wir jetzt 4 Beweismittel, die hier eine Rolle spielen könnten. Bei uns damals im Studium haben wir gesagt, wir sollen uns das so merken, wie früher Leute bei der Bundeswehr geheißen haben, die sich verpflichtet haben. Z-Sau. Ja. Das war vor 20 Jahren. Heute weiß wahrscheinlich gar keiner mehr, was das bedeutet bei den Jüngeren. Und das sind eben genau die 4 Beweismittel, die ich jetzt im Strafprozess habe. Z ist der Zeuge, S Sachverständige, A Augenschein. Richter kann sagen, ich will mir das fort anschauen. Ja, habe ich mal auch persönlich erlebt. Da hat der Richter gesagt, das möchte ich mir, da ging es um einen Ladendiebstahl in einem Baumarkt. Der Richter sagt, das will ich mir vor Ort in dem Baumarkt anschauen. Und dann war der Prozess hat in dem Baumarkt stattgefunden. Die Beweisaufnahme, der Richter hat gesagt, so, wo kamen Sie jetzt her und wie war das? Und dann hat der Richter gesagt, zum Baumarktleiter gibt es hier irgendwo einen Raum, wo wir die Verhandlung fortsetzen können. Und dann hat der Baumarktleiter gesagt, ja, in meinem Büro können Sie das machen. Dann sind wir also in das Büro gegangen. Und dann wollte der Baumarktleiter die Tür zumachen. Dann hat der Richter gesagt, nee, lassen Sie die Tür offen. Die Verhandlung ist öffentlich. Ja. Und dann wurde der da im Büro, Marktleiter, Büro wurde dann der Ladendieb verurteilt. Also Augenschein und U,
Urkundsbeweis.
Und das sind also die zwei Bereiche, wo Sie eine Rolle spielen könnten, nämlich Z als Zeuge oder U, Urkunde, wenn Sie zum Beispiel Fotos, Dokumente oder sonstige Beweismittel eben hier zur Verfügung stellen könnten. Ein Satz zur Verwertbarkeit von Ihre Aussage zur Verwertbarkeit von Dokumenten, die Sie angefertigt haben, da dürfen Sie als Ermittler, als Detektiv einfach in Anführungszeichen so eingesetzt werden oder wie schaut es da aus?
Wie jeder andere auch.
Ja, das ist eben die Frage. Also ich bin jetzt der Arbeitnehmer und ich misstraue meinen Mitarbeitern. Also setze ich jetzt Sie als verdeckten Ermittler ein, dass Sie mal schauen, ob irgendjemand irgendwas macht. Und jetzt stellen Sie fest, der X greift ihm in die Kasse. Ist es dann verwertbar oder nicht?
Das Wirken was und irgendwie hinkt halt ein bisschen.
Ein bisschen ist gut. Ja. Es muss ein konkreter Verdacht auf eine Straftat vorliegen. Wie in meinem Ausgangsfall. Es fehlt immer wieder Teile im Lager. Ich habe übrigens vergessen, wie der Fall ausging. Die Ermittlung war dann wie folgt. Von diesem Gelände dieses Automobilherstellers ging ein Abwasserkanal nach draußen. Dann haben die das Zeug wasserdicht verpackt in den Abwasserkanal und draußen hat es dann der Nächste wieder rausgefischt. Ja, also wirklich beeindruckend, gar nicht schlecht. Da muss man sich das mal einfallen lassen, sowas. Also, Sie dürfen nur ins Spiel kommen, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt. Und dann ist das, was Sie ermitteln, sei es, was Sie dann als Zeuge sagen, sei es, was Sie als Foto etc. vorlegen, wäre dann vor Gericht verwertbar. Weil es macht keinen Sinn, wenn Sie entsprechend eingesetzt werden und es würde dann hinterher nicht verwertbar sein. Also das muss unbedingt beachtet werden. Das sollten Sie auch einem potenziellen Auftraggeber so sagen. Wenn er sagt, ich misstraue meine Mitarbeiter, das reicht nicht aus. Gab es erst, ich glaube im Sommer war das ein Urteil, da hat ein Chef irgendeine Software laufen lassen und dann konnte ermittelt werden, dass einer der Mitarbeiter 2/3 der Zeit irgendwas privat am Internet gesurft hat. Fristlose Kündigung. Kündigung unwirksam, weil diese Software erst gar nicht eingesetzt hätte werden dürfen.
Das war Teil 2 des Vortrags zum Thema Strafverfahren. Teil 3 und damit den letzten Teil gibt es dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis dann.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.